Also mit dieser Predigt ist es irgendwie merkwürdig. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht der Richtige dafür, weil ich weiß es nicht. Dieses Gefühl beschleicht mich natürlich immer häufiger bei den Predigten, aber es ist eben halt, da hat man das Gefühl, man müsste vielleicht ein Meister der Rede sein, um das wirklich gut hinzubekommen. Das Interessante ist, dass jetzt quasi alle Stellen, die ich für wichtig gefunden habe, heute Morgen vorgelesen worden sind. Da war einmal die Lesung, die Susanne gemacht, Bärbel gemacht hat, die Lieder, die Susanne angestimmt hat und den Text aus Johannes 14. Ich lese noch drei Stellen sozusagen und dann könnte ich mich eigentlich hinsetzen, weil alles gesagt wäre. Ja, das Thema heißt Jesus in Jesus sein. Das Schlimme ist, dass als ich die Predigt in Gedanken durchgegangen bin, ich das Gefühl hatte, das ist ein Durcheinander, was ich da vortragen werde. Und deshalb fange ich einmal an, vorher erstmal einen roten Faden zu ziehen, sodass man sich orientieren kann vielleicht, wenn man nachher den Ausführungen folgt. Dieses Thema ist eigentlich klar, denn ich erinnere mich, scheinbar klar, dass darüber nie so Thema in der Bibelstunde gewesen ist, dass in den persönlichen Glaubensgesprächen so in Jesus sein nicht das Thema ist, dass man das irgendwie intuitiv versteht. Das bedeutet, es geht hier um eine besondere, intensive, enge Gemeinschaft mit Gott. Und mit Jesus, und das ist es eigentlich, könnte ich mich hinsetzen. Wenn ich aber tiefer einsteige, dann stellt sich heraus, dass es einige Aspekte gibt, die man sicherlich schon herausarbeiten kann und die nutzvoll sind. Eine der zentralen Stellen ist komischerweise eine Stelle im Römerbrief Kapitel 8. Und es zeigt sich, dass das so ein Knoten ist, dass Paulus in dieser Stelle Sachverhalte anreißt, die ich als eng verbunden mit diesem Thema herausgefunden habe, was ich das so denke. Und dass ich aber diese Aspekte dann vertiefe an anderen Stellen. Das heißt, ich werde immer wieder wahrscheinlich auf Römer 8 zurückkommen, um dann diese verschiedenen Aspekte zu betrachten. Man kann also sagen, dass die Stelle in Römer 8 sozusagen ein Stichwort ist. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, steigt man hier ein und kommt dann zu den verschiedenen Aspekten. Eine der Stellen, oder die mit dem Thema zusammenhängen, finden wir schon ganz zu Anfang. Da sagt es, also gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Dieser Ausdruck in Christus sein ist überwältigend häufiger im Neuen Testament zu finden als die andere Stelle, über die ich heute Morgen predige, nämlich in Christus sein oder Christus in uns sein. Aber ich werde darüber nicht sprechen, sondern eben bei meinem Thema verbleiben. In Christus sein kann man sich, sag ich mal, leicht vorstellen. Wenn ich sage, Herbert ist in seinem Auto, ist klar, kann man sich verstehen. Wenn ich aber sage, das Auto ist in Herbert, dann würde man schon mal an zu grübeln fangen. Ja, und Jesus ist mit diesem Sprachgebrauch in einer, wie soll ich das sagen, ganz besonderen Weise ein Vorbild. Denn ganz zu Anfang finden wir immer wieder Stellen, die das beschreiben. Ausgangspunkt der Predigt ist eine Stelle aus dem Kolosserbrief aber, die ich jetzt nur mal kurz zitiere. Und am Ende hoffe ich noch einmal, sie in ihrer Substanz auslegen kann, weil dann sozusagen alles zusammengetragen ist, um sie in ihrer Tiefe zu verstehen. Paulus schreibt von den Heiligen, Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Es ist noch einer der drei Stellen, die sozusagen fehlt. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich hatte schon gesagt, dass Jesus mit diesem Sprachgebrauch auch in einer besonderen Beziehung steht. Denn er sagt zu seinen Jüngern, Johannes 20, Kapitel 14, Vers 20, an jenem Tage, spricht er zu seinen Jüngern, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Auch hier wird eine ganz besondere, diese ganz besondere Beziehung dargestellt. Nun komme ich zu der Stelle im Römerbrief. Und es zeigt sich, dass, wenn man in die Tiefe des Verständnisses geht, man um einen Sachverhalt nicht umherkommt. Es geht hier ganz wesentlich, so meine Auffassung zumindest, auch um den Geist Gottes. Dass also, wenn man wirklich die Tiefe ausloten möchte, was also mit dieser Ausdruck Christus in uns zusammenhängt, man ohne sich mit dem Geist Gottes zu beschäftigen, welche Rolle er spielt, dass man dann nur, sag ich mal, ein halbes Verständnis hätte. Paulus schreibt jetzt im Römer 8 ab Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, natürlich, sondern im Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. An dieser Stelle ist mir etwas aufgefallen, das werde ich nochmal drauf vertiefen, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Und er schreibt nicht in euch ist oder so ähnlich, wohnt. So, und man könnte nach diesen Einleitung denken, ist aber der Geist Gottes in euch, so ist der Leib zwar tot um der Sünde wegen. Aber so steht es in dem Vers, der folgt nicht, sondern in Vers 10 sagt Paulus, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar um der Sünde wegen tot, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Hier wird schon mal angedeutet, dass der Geist Gottes und Jesus in uns in einer engen Beziehung miteinander stehen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines Geistes, der in euch wohnt. So sind wir nun, Brüder, nicht mehr dem Fleisch schuldner, nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebet, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber, Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, so zumindest die Elberfelder Übersetzung, mal viele andere übersetzen den Vers, der jetzt folgt, so. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So, diese Stelle kennen wir eigentlich und sie hat doch, sag ich mal, mit diesem Aspekt schon etwas zu tun. Der Geist Gottes wohnt in uns, sagt Paulus. Und ich habe nachgeguckt, dieses Wort, was verwendet wird, hat etwas mit Haus, Haushalt, mit Familie zu tun. Es ist also nicht so ein Gastverhältnis, so ein zwischendurch mal anwesend sein, sondern es geht hier, dass es der Geist Gottes sozusagen familiär mit uns verbunden ist, in unserer Familie sozusagen ist, unserer inneren Familie, unseren Gedanken. Und das ist einer der Aspekte, den ich mal das Vertrautsein bezeichnen möchte. Wenn jemand mit uns zusammenlebt, den kennen wir normalerweise gut. Es wäre schon, sag ich mal, schlimm, wenn es anders ist. Bei den Kindern erleben wir es manchmal, dass sie uns scheinbar entfremden. Sie leben so und plötzlich gehen sie ihre eigenen Wege. Aber üblicherweise, wenn jetzt Susanne heiratet, dann gehe ich mal davon aus, dass sie ihren Mann auch kennen wird. Und dass es kein Fremder bleibt, sondern dass man immer mehr und mehr einander kennt, einander zu schätzen weiß und miteinander die Wege geht des Lebens. Und so ist es auch, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann ist er sozusagen mit uns vertraut und wir mit ihm. Und diese Vertrautheit bezeichnet nicht nur, Geist Gottes, sondern es ist auch das Vertrautsein mit dem, was ihm auszeichnet, mit Jesus. Darum ist dann Christus in uns, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, weil wir dann auch Jesus sozusagen als Vertrauten kennen, der Teil hat an unserem Leben und der uns teilhaben lässt an seinem Wirken und an seinem Leben. Und das sehen wir nun daran, diese Vertrautheit, das heißt ja, der Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, indem wir dann rufen, Abba, Vater, zu Gott. Das würde man natürlich nicht, sage ich einmal, zu irgendeinem Fremden sagen, sondern nur, wenn man den Betreffenden auch wirklich kennt. In Jesus sein bedeutet also, dass er mit uns und wir mit ihm vertraut sind. Und diesen Geist Gottes zu besitzen, ist nebenbei eine ganz, wie soll ich das sagen, unglaubliche Sache. Ich weiß, was manche glücklich sind, wenn sie von einem Fußballstar sozusagen ein Kleidungsstück ererben, ein Trikot oder man sagt, das ist der Stift, mit dem der Friedensvertrag unterschrieben worden ist oder ähnliches. Oder wir fahren mit dem Auto von Elvis Presley, das hat ihm einmal gehört. Der Geist, sagt Paulus, der in uns wohnt, ist auch der Geist der Christi. Es ist der gleiche Geist. Es ist nicht ein anderer Geist, eine andere Form. Es ist genau der gleiche. Und weil das so ist, sagt die Schrift, sagt Paulus, wird er, der Jesus von den Toten auferweckt hat, Gott, auch euch mit auferwecken. Wir haben Teil an dieses große, unaussprechliche Geschenk, was auch Jesus ausgezeichnet hat, nämlich den Geist Gottes haben zu dürfen. Und das ist tatsächlich auch der Geist Gottes haben und in Christus sein zusammenhängt, geht vielleicht hervor aus der Stelle, die Paulus im Galaterbrief schreibt. Und da schreibt er, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Christus lebt in mir. Das heißt, der natürliche Mensch ist sozusagen durch das Gesetz gestorben, der sich gegen Gott auflebt. Und etwas Neues ist gekommen. Und zwar, und dieses Neue kommt dadurch, dass Christus in uns drinne ist, in uns ist. Und das schafft eben halt eine Einigkeit. Johannes 17, das ist noch nicht heute Morgen erwähnt worden, schreibt Johannes über Jesus: Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollkommen seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Hier wiederum diese Beziehung, ich in ihnen und es, was ist, sag ich mal, was er daraus folgert, Jesus, sie sind eine Einheit, sie gehören zusammen. Wenn Jesus in uns ist, dann gehören wir sozusagen mit Jesus zusammen. Eine große, wichtige Stelle dazu ist eine Stelle im Epheserbrief, die wir auch schon betrachtet haben. Da schreibt Paulus, an die Epheser ein paar Wünsche. Und einer derjenigen ist, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also der Wunsch Paulus ist, dass durch den Glauben Christus in den Herzen wohne. Das ist schon mal ein Predigtthema gewesen, weiß ich zufälligerweise, weil ich sie gehalten habe vor ein paar Monaten. Es zeigt aber, dass dieses ist etwas ist, was das Verhältnis zu Jesus bestimmt, der Glaube, die Einstellung also, die man zu ihm hat. Ist er der Herr, der nur Forderungen stellt? Oder ist er derjenige, der sagen kann, was er interessiert mich nicht? Paulus spricht hier von dem Glauben und meint damit den Glauben, der Jesus als den großen Messias und Herrn erkennt und anerkennt und der zu mir und zu uns Ja sagt. Ja sagt für die Gemeinschaft mit ihm. Interessanterweise gibt es eine Stelle, die scheinbar damit nichts zu tun hat und ich glaube doch. Matthäus 7 schreibt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, also etwas sagen, wie es ist. Ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Verstehen wir? Das Besondere ist nicht, dass sie etwas getan haben, sondern sie haben diese Beziehung zu Jesus nicht gefunden. Er ist ihnen fremd gewesen. In ihrem Leben, in ihrem Denken war es so, ich habe euch nicht gekannt. Wie mit einem Fremden, den man eben halt trifft und den man zufälligerweise vielleicht in einer WG lebt. Aber man hat keine Beziehung zu ihm. Das ist der Worst Case, sag ich einmal, für uns Christen, wenn wir in unserem Denken, uns in unserem Leben so weit von Jesus trennen würden, dass er sagt, ich verstehe dich nicht mehr. Und du verstehst mich ja auch nicht mehr. Und bei all dem, wie gesagt, spielt der Heilige Geist eine Schlüsselrolle. Ich komme noch da drauf. Aber in allen vier Evangelien ist merkwürdigerweise eine Stelle enthalten, die direkt oder indirekt mit der Taufe Jesu zu tun hat. Allen vier Evangelien, auch bei Johannes, der aber nur Johannes den Täufer zitiert. Aber das Wichtige dabei ist, Jesus wird getauft und der Geist kommt wie eine Taube auf Jesus herab. Und als das geschehen ist, beginnt, sag ich mal, die Mission Jesu, das Wirken, das Handeln. Es ist der Anfang. Und ich glaube, das ist eben halt nicht zufällig so, sondern ist eben halt auch natürlich in dem Kontext, wie wir es jetzt schon gefunden haben. Ohne diese Wirkung des Geistes funktioniert es nicht, dass man mit Jesus in diese Beziehung treten kann. Und dieser Geist, ich sag mal, interagiert, der wirkt auf uns ein und berührt uns. Wir hatten ja gelesen im Römerbrief, eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sicherlich ist es so, dass das wahr ist in der Art und Weise, dass es in der Schrift dargelegt, geschrieben ist und dass die Schrift aus der Wirksamkeit des Geistes entstanden ist. Aber ich glaube, es ist auch noch anders. Es ist nämlich so, dass dieser Geist tatsächlich mit uns in unserem Denken, in unserem Empfinden kommuniziert und uns sozusagen etwas übergibt, etwas mitteilt, wenn wir hinhören. Wir sehen das an einigen Stellen. In der Apostelgeschichte 16 zogen die Paulus und seine Mitarbeiter durch das phrygische und galatische Land. Und es wurde, steht da, ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Kurz vor Mysien aber versuchten sie, nach Bithynien weiterzugehen, zu ziehen. Doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Hier ist es ganz offensichtlich, da war es nicht alleine die Schrift, die Grundlage gewesen sein kann, sondern tatsächlich das Wirken des Geistes wirkte auf die Erkenntnis und auf das Denken der Apostel ein. Und wir sehen es an anderer Stelle. Paulus schreibt nämlich, deshalb tue ich euch kund, eine Stelle, die letzten Sonntag schon dran gewesen ist, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Wenn diese Erkenntnis wirklich da ist, dann muss das mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun haben. Und nun kommt es, dass dieses auch in enger Beziehung steht mit Jesus in uns. Denn im 2. Korinther heißt es, als Paulus Stress mit der Gemeinde in Korinth hat, denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach, sondern mächtig unter euch ist. Also sagt Paulus hier, das, was ich rede, ist nicht sozusagen alleine aus meinem Inneren selbst entstanden, Christus ist da die Grundlage für. Und das geschieht, wenn ich das mit dem Kontext zusammenbringe, dadurch, dass der Heilige Geist in uns wirksam ist. Und nun eine Hausaufgabe für uns alle. Paulus schreibt gleich zu den Korinthern, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Das heißt, wenn wir auf uns selber schauen, unser Glauben, Leben analysieren, dann müssten wir erkennen, ob Christus in uns ist oder nicht. Sagt er hier. Ich werde, ja, ein weiterer Aspekt ist, dass wenn Christus in uns ist, er tatsächlich eine Kraft auf uns ausübt. Uns eine verändernde Kraft. Im Galaterbrief schreibt Paulus, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Wie meine ich das? Wenn wir, sag ich einmal, unsere Kinder betrachten oder Freunde von ihnen betrachten und ich sag mal, die Haare sind bunt und kurz geschoren, dann wissen wir, die Freunde werden, was weiß ich, nicht irgendwelche Höchstintellektuellen sein, die in einem Elfenbeinturm sich mit Nietzsche beschäftigen, sondern andere, Skinheads. Die Freunde, die ich habe, die prägen mich, die verändern mich. Und wenn Jesus in uns ist, unser Freund ist derjenige, mit dem wir eine Beziehung haben, dann bewirkt es, dass etwas darauf übergeht, sodass man uns als Christen wahrnehmen kann. Einfach so, weil Christus zu uns gehört. Möge zum Abschluss zu diesem Aspekt eine Stelle aus Hebräer 13 sein. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten herausgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Gute, vollende euch in allem Gute, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es ist so, wenn Jesus in uns ist, wenn Jesus bei uns ist, dann ist nicht irgendjemand bei uns. Es ist der Sohn Gottes. Es ist sozusagen auch Gott. Denn wir erinnern uns an die Stelle, dass ich in dir und du in mir und sie in mir sind, wie Jesus das ausgedrückt hat in Johannes. Und was sagt Jesus da? Wir haben es nämlich schon gehört, in Johannes 14 spricht Jesus zu ihm: So lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in euch bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Das heißt, diesen Sachverhalt zu erkennen, sollten die Jünger dadurch haben, dass große Werke geschehen sind, machtvolle Taten durch Jesus. Und das ist möglich gewesen, weil eben Gott in ihm ist und wirksam ist. Und ihm zeigt, was er tut, bedeutet also Einblick gewinnen in diese großen Geheimnisse und Anteil zu haben an diese Macht. Wenn aber Jesus und der Geist Gottes in uns sind, ist das bei uns ähnlich. Darum sind wir tatsächlich nicht schwach. Darum sagt Paulus immer wieder, was ich tue, tue ich aus der Kraft und der Gnade Jesu heraus. Es ist nicht mein eigenes Vermögen. Und wir müssen uns daran gewöhnen, hätte ich fast gesagt. Nein, wir müssen uns daran freuen, diese Möglichkeit zu erkennen, dass vielleicht Dinge möglich sind, die uns als natürlicher Mensch unmöglich sind, dadurch, weil wir Gott kennen, weil wir Jesus kennen und er in diese Beziehung mit uns ist. Wir lesen das zum Beispiel angangs, ich hatte ja gesagt, im Römerbrief hieß es ja: Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, werdet ihr leben. Das ist es eben halt. Die unvollstellbaren Dinge werden möglich, weil nicht unsere Kraft in uns wirkt, sondern Gottes Kraft in uns wirkt. Und nun kommen wir zu dem, wie das zusammenhängt. Es geht um das Wie, der Weinstock und die Reben. Der Weinstock ist Jesus, der Gärtner, der Weingärtner ist Gott und die Rebe, das sind wir. Und wir hatten die Lesung gehört, dass es unmöglich ist, etwas zu tun, wenn man nicht am Weinstock bleibt als Rebe. Und Das andere Thema in Christus sein wäre jetzt, sage ich einmal, der Hauptaspekt, der mit dieser Stelle zusammenhängt. Aber die andere ist, dass ja der Weinstock den Reben Saft, Kraft gibt, das Leben gibt. Dadurch also verdorrt er nicht, wenn er am Weinstock bleibt. Darum verdorrt die Rebe, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, weil sie eben halt abgeschnitten ist von der Kraft, von dem Saft. Und so ist es auch, wenn wir in Jesus sind, werden wir mit den geistlichen Dingen, mit der Kraft Gottes versorgt. So verstehe ich das, wie Paulus das eben halt beschreibt. Kommen wir jetzt noch einmal zu der Stelle an Eingangs. Die hieß ja so: Das Geheimnis, das von Weltzeiten und von Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Und was ist das Geheimnis? Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also, der Reichtum der Herrlichkeit, das Wunderbare also, was diese Botschaft in sich trägt, das meint wohl dieser Ausdruck, der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist, dass Christus in euch ist, schreibt Paulus. Und das sollte auch in uns sein. Und er sagt aber noch mehr, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Wir sind hier in Europa, in diesem Land vielleicht zu diesseitig. Aber wenn die Situation anders ist, wenn unser Leben vielleicht kurz vor dem Abschluss steht, dann erinnert man sich daran, dass es große Verheißungen gibt. Zum Beispiel schreibt Paulus, dass wir die Welt mitrichten wird. Selbst wenn man nur eine, sag ich mal, unterbezahlte Putzfrau wäre, wird man so ausgezeichnet werden, dass man in dem großen Werk Gottes eine wichtige Rolle spielt. Und wir gehören dazu. Wir werden weiße Kleider haben, schreibt die Schrift. All das, was falsch gewesen ist, was uns belastet, was Schmutz gewesen ist, all das wird weg sein. Wir haben eine Herrlichkeit, die uns neu erscheinen lässt. Es wird kein Leid mehr da sein. Offenbarung 7,17. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und haben wir schon mal darüber nachgedacht, was das eigentlich für ein Wort ist, was Jesus in der Offenbarung zu der Gemeinde in Laodicea schreibt? Wer überwindet, dem will ich verleihen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Dass überhaupt auf einen Thron sitzen, ist eine wunderbare Sache. Zur Rechten und zur Linken war ja der große Wunsch der beiden Johannes und seinen Bruder. Aber es ist mehr, wir werden auf dem Thron Jesu sitzen. Wenn wir uns das überhaupt begreifen, was das für eine Auszeichnung ist, was das eigentlich inhaltlich für etwas Großes darstellt. Und wir werden eine Herrlichkeit haben als Verheißung, eine Stadt, die beschrieben wird, als wenn sie in Edelstein gebaut ist. In der Offenbarung Straßen aus transparentem Gold, wo es das als Strom, als Fluss das Wasser des Lebens gibt und die Bäume des Lebens, wo Gott alles mit seiner Gegenwart erfüllt und wo das Leben in seiner Fülle ist. Es ist die Hoffnung auf oder die Hoffnung der Herrlichkeit. Das alles ist eines der Geheimnisse, die in der Verkündigung des Evangeliums liegt, was uns angeboten wird. Das Geheimnis, was unter den Nationen ist und Gott ihnen kundtun wollte. Ihnen, uns, den Heiligen. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit.